die Epistel auf den heutigen dritten Advent steht im 15. Kapitel des Briefes an die Römer. Und dort heißt es vom 4. Vers ab: Das ist uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung festhalten. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander nach Jesus Christus, auf dass ihr einmütig mit einem Munde lobet Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmet einander an, gleich wie uns Christus hat angenommen zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener geworden, der Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen zu bestätigen, die Verheißungen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und abermals heißt es, freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und abermals lobet den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Und abermals spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Jesse und er aufstehen wird zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Man schrieb den Advent 1980, liebe Gemeinde. In Süditalien bebte die Erde. Ein furchtbarer Erdstoß traf Straßen und Häuser und Türme. Ganze Orte sanken in Schutt und Asche. Leichengeruch zog über das Land. In der Kleinstadt Lioni lag Giuseppe Fusco mit seinen Kameraden unter Geröll halten in einem Keller lebendig begraben. Angestrengt horchten sie nach außen. War das nicht ein Ton? War das nicht eine Stimme? War das nicht ein Signal? Aber immer wieder wurde es totenstill. Die Männer dort in ihrem Keller, 2 Tage lang schwankten sie zwischen Hoffnung und Verzweiflung. 48 Stunden lang kämpften sie zwischen Mut und Resignation. 2880 Minuten waren sie zwischen Leben und Tod. Und wie lange eine Minute dann dauern kann. Dann gaben sie die Hoffnung auf. Dann ließen sie den Mut sinken. Dann stand nur noch der Tod vor ihren Augen. Und in diesem Augenblick hörten sie einen Ton. Kam der nicht von außen? Und in diesem Augenblick hörten sie eine Stimme. Kam die nicht von oben? Und in diesem Augenblick merkten sie einen Schritt, der auf sie zukam. Giuseppe und seinen Kameraden wurde es klar. Die Ritter haben das Erdbebengebiet erreicht. Sie haben sich bis Lioni durchgeschlagen. Sie stehen vor unserem Haus. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Bald sind wir frei. Bald ist die Rettung da. Giuseppe Fusco und seine Schicksalskameraden hatten jetzt eine feste Hoffnung. Liebe Freunde, mir ist dieser Bericht, den ich jetzt gelesen, zum Bild geworden. Man schreibt Advent 1981. Auch in unseren Breitengraden bebt die Erde. Es muss ja gar kein Erdstoß sein, der uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Ein Erlebnis, eine Krankheit, ein Todesfall kann uns so erschüttern, dass unsere Lebenspläne und Zukunftshoffnungen in Schutt und Asche fallen. Viele heute Morgen sind unter Bergen von Problemen und Sorgen und Schuld bei lebendigem Leibe begraben. Angestrengt horchen sie auf jede Stimme, jede Nachricht, jede Zeitungsmeldung, aber viel Hoffnungsvolles ist dort nicht zu entdecken. Deshalb lassen sie den Mut sinken, deshalb geben sie die Hoffnung auf, deshalb steht ihnen nur noch der Tod vor ihren Augen. So viel Hoffnungslosigkeit zieht durch unser Land. Und in diesem Augenblick hören wir in diesem Text eine Stimme, die von außen kommt. Und in diesem Augenblick vernehmen wir einen Ton, der von oben kommt. Und in diesem Augenblick merken wir in diesem Text einen Schritt, der auf uns zukommt. Uns allen muss es doch klar werden, der Retter kommt zielstrebig auf uns zu. In Bethlehem hat er unser Gebiet erreicht. Sein Notlager auf Heu und Stroh machte ihm überhaupt nichts aus. Er ist ja als Diener, als Helfer gekommen. Über Nazareth erreichte er Kapernaum. Sofort machte er sich an die Arbeit. Lahme und Krüppel und Blinde schaufelte er heraus. Jericho war eine nächste Station. Der Schmutzhaufen über dem Zollhaus war ihm nicht zu groß. Lazarus zog er mit eigenen Händen aus dem Schmutz. Und in Bethanien war schon einer gestorben, aber er stemmte sich gegen die Todestür und stellte den Lazarus wieder auf die Füße. So führte sein Rettungsweg direkt nach Jerusalem. Trotz behördlichen Schwierigkeiten mühte er sich um jeden Einzelnen. Er kämpfte bis aufs Blut. Wohl haben sie ihn ins Kreuz festgeschlagen, aber dadurch hat er sich bis zu uns durchgeschlagen. Er hat unser Haus gefunden. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. In Jesus Christus bereitet er die Rettung vor. Keiner muss unter seinem Berg der Sorge begraben sein. Keiner muss unter seiner Halte von Problemen verschüttet bleiben. Keiner muss unter dem Schutt der Schuld verloren sein. Jesus Christus ist da. Die Rettung ist nicht mehr fern. Deshalb müssen wir nicht feste hoffen, sondern wir haben eine feste Hoffnung. So steht es hier. Er kommt mit Willen. Ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Damit aber sind wir nicht mit einem billigen Kinderlied vertröstet, morgen, Kinder, wird's was geben. Damit sind wir nicht einfach mit reiner Zukunftsmusik berieselt, morgen werden wir uns freuen. Kirche ist überhaupt nie Wartesaal, wo einen die Langeweile plagt. Jede echte Hoffnung gestaltet heute schon die Gegenwart. Und so macht auch diese feste Hoffnung frei. Jede feste Hoffnung macht frei. Auch diese. Und Paulus zeigt in diesem Abschnitt nur auf drei Dinge. Feste Hoffnung macht frei von Streit, von Angst und von Klage. Das ist das Erste. Feste Hoffnung macht frei von Streit. Eingeschlossene fallen sich auf die Nerven. Sie können nicht miteinander. Gruppenbildung ist die Folge des sogenannten Lagerkollers. So war es in Rom. Zwei Meinungen schälten sich unter den Gemeindegliedern heraus. Die einen hielten es nämlich für ihre Christenpflicht, auf Fleisch und Wein zu verzichten. Und die anderen, die machten sich kein Gewissen daraus und dachten jetzt gerade in diesem gefährlichen Augenblick wenigstens fröhlich zu tafeln. Und so kam es zu dem es unter Brüdern, zumal unter Glaubensbrüdern, gar nie kommen dürfte. Anstatt füreinander da zu sein, waren sie gegeneinander. Was habt ihr für einen schwachen Glauben, sagten die einen zu den anderen, dass euch ein Tellerschnitzel und ein Glas Wein im Gewissen beschwert? Hat uns nicht das Evangelium von allen Engstirnigkeiten und Gesetzlichkeiten und Humorlosigkeiten befreit? Christen sind doch keine Essmuffel. Was habt ihr für einen starken Glauben, sagten die anderen, dass euch Fleisch und Alkohol nicht im Gewissen belastet? Hat uns das Evangelium nicht in der Adventszeit zum Beten und Fasten aufgerufen? Christen sind doch keine Schlemmer. Und dann fielen die harten Urteile. Ihr Schwachen, ihr Starken, ihr Engen, ihr Weiten, ihr Kleinkarierten, ihr Großzügigen, ihr Rechtgläubigen und ihr Ungläubigen. In Rom flammte der Streit auf. Deshalb griff Paulus zu Phaethon. In wenigen klaren Sätzen machte er ihnen deutlich, jetzt geht es doch nicht um Essen und Trinken. Jetzt geht es doch nicht um Fleischesser und Vegetarier, um Raucher und Nichtraucher, um Genießer und Abstinenzler. Jetzt geht's doch überhaupt nicht mehr um Programme und Systeme und Vorschriften, sondern um den wiederkommenden Herrn. Und Freunde, wenn dieser Herr wiederkommt, dann verteilt er keine Uniformen und exerziert nicht den Gleichschritt. Jesus schlägt nicht alles über einen frommen Leisten. Ein Schema F gibt es nicht. Und weil dem so ist, deshalb gibt es heute schon verschiedene Lebensstile, auch unter uns. Der eine ist einfach weltoffen aus Glauben. Und der andere, der geht den harten Weg des Verzichts aus Glauben. Der eine macht in Politik und tritt in die Partei ein aus Glauben. Und der andere bleibt ehelos und bewirbt sich bei einer Kommunität aus Glauben. Der eine hat seinen Platz im Top-Management aus Glauben. Und der andere geht in die Mission aus Glauben. Es gibt so viel Christentümer, wie es Christen gibt, aber nur einen Christus, der kommt. Und dieser Christus will uns so annehmen, wie wir sind. So wie wir sind. Noch im Sterben reckte er seine Hände auseinander, so als wollte er sie alle zusammennehmen. Den Petrus und den Johannes, den Josef und Arimathea und den römischen Hauptmann, den Schächer zu linken und den Schächer zu rechten. Und Freunde, wenn zwischen diesen Händen so viel Gegensätze zusammengenommen werden, dann haben darin auch meine persönlichen Dickköpfigkeiten und meine persönlichen Lebensvarianten Platz. Und wenn dem so ist, dann gilt es auch für unsere Kinder, die nicht mehr zum Friseur gehen, die immer die gleiche Jeanshose tragen und das Stereogerät auf volle Lautstärke stellen. Nehmet einander an. Dann gilt es auch für unsere Eltern, die in schwierigem Alter sind, die immer von früher reden und die so unbeweglich geworden sind. Nehmet einander an. Dann gilt es doch auch für unsere Zeitgenossen, die uns nerven und sägen und reizen. Nehmet einander an, wie Christus uns angenommen hat. Die feste Hoffnung macht frei von Streit. Und das andere, diese feste Hoffnung macht frei von Angst. Eingeschlossene haben keine Nerven, sie fangen zu zittern an. Sie haben Lebensangst und das geht ihnen ans Zentrum ihres Lebens. So war es in Rom. Theologen kamen und wollten trösten. Sie sprachen von einem göttlichen Lichtfunken, der in jeder Seele brenne und der überhaupt gar nie auch in der Dunkelheit verlöschen könne. Philosophen kamen und wollten trösten. Sie sprachen von stoischer Gleichmut, die letztlich alles Übel überwinde. Astrologen kamen und wollten trösten. Sie sprachen von Himmelskonstellationen, die günstig seien und kein Anlass zur Furcht geben. Aber alles waren ja leidige Tröster, die nicht helfen konnten. Die Angst ging um in der Gemeinde. Und deshalb griff dieser Paulus zur Feder. Er wusste um die Trostbedürftigkeit seiner Leute. Jeder braucht Trost. Sie brauchen Trost. Rudolf Bohren hat doch schon recht, wenn er in seinem Buch schrieb, der Säugling schreiend in seiner Wiege, der Greis im Sterben eine liebe Hand umklammernd, der zur Welt kommt und der aus dem Leben geht, beide brauchen Trost. Anfang und Ende lassen ahnen, dass das Trostbrauchen zum Menschsein überhaupt gehört. Paulus stellt klar, es müssen gar keine Theologen und keine Astrologen und keine Philosophen kommen, weil dieser Herr kommt. Und dieser Herr ist ein Gott des Trostes, der von sich sagte, ich will euch trösten, so wie einen seine Mutter tröstet. Schon dem Jesaja hat er befohlen, tröstet, tröstet mein Volk, predigt mit Jerusalem, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, ihre Gefangenschaft. Und dann kam er in der Person Jesus Christus. Und gleich zu Beginn seiner Tätigkeit stellte er es gleichsam als Grundsatzerklärung fest, selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Die Witwe von Nain bekam ihren Sohn zurück. Jairus konnte sein Töchterlein wieder in die Arme nehmen und Maria hörte am Ostermorgen: Was weinest du? Wen suchest du? Du bist doch gesucht, du bist gefunden, du bist mein in Zeit und Ewigkeit. Dieser Gott, der sein Volk getröstet hat, der ist im Kommen und wird wieder trösten. Er kennt die Altenstube, wo jemand alleine vor dem Adventskranz sitzt. Er kennt das Krankenzimmer, wo keine Aussicht auf Heilung besteht. Er kennt die Wohnstube, wo dauernder Familienstreit im Gange ist. Und er kennt das Büro, wo die roten Zahlen aus dem Betrieb zusammenfließen. Und er kennt die Arbeitsstelle, die keineswegs mehr sicher ist. Er kennt unsere Angst. Er weiß um sie. Und auf die Frage des Adventsliedes, wo bleibst du Trost der ganzen Welt, worauf sie alle Hoffnung stellt, antwortet Paulus: In diesem wiederkommenden Herrn. Mehr Trost gibt es nicht, aber anderen Trost brauchen sie auch nicht. Feste Hoffnung macht frei von Angst. Und, das ist das dritte und letzte, macht frei von Klage. Eingeschlossene sind nervlich am Ende. Sie sehen nicht mehr hinaus. Und deshalb entspringen Klagelieder ihrer Notlage. So war es wieder in Rom. In der Liturgie tauchte nur noch der 22. Psalm auf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gemeindeglieder steckten das Beten und einige sogar reckten ihre Fäuste gen Himmel. Gott, warum hast du das getan? Und deshalb griff dieser Paulus zu Feder. Seinen Freunden schrieb er's ins Stammbuch. Gleich dreimal wiederholte er es in wenigen Zeilen. Lobet, lobet, lobet den Herrn. Und er spricht hier nicht wie der Blinde von der Farbe. Er hat doch diesen alles überwindenden Lobpreis selber im Kerker ausprobiert. Sie erinnern sich doch. Paulus und Silas wurden in Philippi kurzerhand eingelocht. Zuvor wurde ihnen noch der Rücken gegerbt und dann der Pflock über Handgelenke und Fußgelenke gepresst. So saßen sie geschlagen und gebeutelt im tiefsten Bunker. Die sind versorgt, so sagte der Kerkermeister und legte sich gemütlich aufs Ohr. Und was musste er hören? Schmerzensschreie, Hilferufe, Klagen. Nein, das Lob kam aus der Tiefe. Der Lobgesang drang durch die Zellenwände. Der Lobpreis erfüllte den Knast. Paulus und Silas wussten um einen Herrn, der sie nicht sitzen lässt. Sie wussten um einen Gott, dem Gefängnisgitter und Schlösser keine Hindernisse sind. Weil sie um die Hilfe von oben wussten, deshalb lobten sie in der Tiefe. So ist es. Wenn man um die Hilfe von oben weiß, dann kann man in der Tiefe loben. Das sollen die in Rom auch tun. Und die in Stuttgart auch. Wie hat es Luther noch einmal formuliert? Alle rechtschaffenen Knechte haben den Herrn zuerst gelobt. Denn niemand wird vom Bösen dadurch befreit, dass er sein Übel sieht, sondern dadurch, dass er auf den Herrn schaut. Versuche es nur, du, versuche es nur und greife zum Lobe Gottes, wenn dir nicht wohl zumute ist. Und Jochen Klepper hatte es mit seiner adventlichen Strophe unterstrichen. Welch Schuld ihm auch entgegenschreit, er hat sie aufgehoben. Nicht klagen sollst du, loben, hören Sie. Nicht klagen sollst du, loben. Das wäre ein Adventsfest, wenn wir in dieser Hoffnung fest würden, denn feste Hoffnung macht frei. Amen.